Einen wunderschönen guten Morgen. Ich weiß nicht, ob man das von hinten überhaupt so gut sieht, aber wenn man hier in der ersten Reihe sitzt und noch nicht gefrühstückt hat, dann ist man in großer Versuchung, ob diese tollen Früchte, die hier sind, ich habe ganz große Lust, dass wir mal einen Applaus geben für die Leute, die das so schön geschmückt haben und hingestellt haben. Ganz herzlichen Dank. Das ist wirklich, denn mir ging es schon so, als ich in den Raum reinkam, dass ich dachte, ja, das ist einfach schön und spricht zu uns. Das Thema heute ist die Frucht des Geistes. Und ich glaube, das wird schon angezeigt, jawohl. Und da gibt es einen einzigen klassischen Bibeltext dazu und den werden wir uns heute Morgen genauer angucken. Das ist Galater 5, Vers 16 bis 25. Paulus spricht: Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes führen lasst, steht ihr nicht länger mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Im Übrigen ist es ja klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von seiner eigenen Natur beherrschen lässt. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifungen, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Ich kann euch diesbezüglich nur warnen, wie ich es schon früher getan habe. Wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, was Gott für uns bereithält. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Lieber Herr, wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass Paulus uns versucht, es aufzuschließen. Und wir vertrauen auf dich, Heiliger Geist, dass du in jedem von uns es konkret und persönlich machst. Auf dass wir verändert werden in dein Ebenbild. Amen. Im September durfte ich etwas feiern, ganz persönlich, nämlich 50 Jahre Nachfolge Jesu Christi. Im September 1973 habe ich mein Leben Jesus anvertraut und mich auf diese spannende Geschichte eingelassen, dass da ein unsichtbarer Gott ist, der irgendwie mit uns Menschen unterwegs sein will. Und ich war damals gerade 16 geworden und das war spannend. Ich dachte zu dem Zeitpunkt noch, Gott hat ein Schnäppchen mit mir gemacht. großer Irrtum, hat aber ein bisschen gedauert, bis ich das gemerkt habe. In der Umgebung, in der ich mich bekehrt habe, waren in dem Jahr zuvor und auch 1973 und 1974 Menschen angerührt vom Geist Gottes. Und das waren aus meiner Sicht damals Erwachsene, die da was erlebt haben mit Gott, dass es für sie lebendig gemacht hat. Jugendliche in den Schulen haben zum Glauben gefunden. Zwei Professoren, die in der theologischen Fakultät Professoren waren für Neues Testament und für Pneumologie, habe ich es jetzt richtig ausgesprochen, das ist die Kunde über den Heiligen Geist. Die beiden waren auch in diesem Kreis, in dem ich mich da befand. Und ich erwähne das deswegen, weil das Spannende war, ich erlebte das ja was völlig Neues sozusagen, aber diese Erwachsenen bis hin zu diesen Professoren, die erlebten etwas, dass sie sich ihr Lebtag mit Glauben und Kirche auseinandergesetzt haben, sogar wissenschaftlich, theologisch aufgearbeitet haben, und plötzlich erlebten sie, diesen Gott gibt's wirklich. Das ist real. Und das stellte alles plötzlich in Frage, wie sie Dinge bisher verstanden haben, gesehen haben. Und das Arbeiten mit dem Bibeltext war dadurch sozusagen ganz spannend. Das machte es für mich als Jungbekehrten, Jungen, der von Tuten und Blasen keine Ahnung hat, sehr leicht, weil alle hatten diese Fragestellung, wie ist das zu verstehen? Was ist Prophetie? Was ist Sprachengabe? Was tut der Heilige Geist? Was ist Pfingsten passiert? Das waren alles total spannende Fragen. Wie leitet der Geist? Keine Ahnung, ja. Und das war herausfordernd. Und in dem Zuge weiß ich noch, es gab so eine tatsächlich so eine Art kleine Erweckung. Wir sind innerhalb von einem Jahr waren ungefähr 100 Schülerinnen und Schüler so in den Jahrgangsstufen Mittel- und Oberstufe zum Glauben gekommen, und wir haben uns mit diesem Text auseinandergesetzt, den ich gerade gelesen habe. Und wir verstanden, das eine, diese Werke des Fleisches, okay, die gehen gar nicht. Und die Früchte des Geistes, das ist, was wir haben wollen. Und was haben wir dann gemacht? Wir haben gesagt, okay, das ist offensichtlich ganz wichtig, die brauchen wir. Und dann haben wir angefangen, da haben wir die Entscheidung getroffen, wir werden jede Woche uns mit einer Frucht beschäftigen, und dann bemühen wir uns, diese Frucht hervorzubringen. Und dann ging es los, ne? Eine Woche Friede, Freude und nicht Eierkuchen, aber so, ihr habt die Liste ja gehört. Und wir sind das durchgegangen und haben uns gefragt, was bedeutet das und wie kann man das leben und wie funktioniert das? Ganz spannend, wenn man sowas ganz originär angeht, in der Erwartung, das will ich umsetzen, das will ich leben. Und das hat ein bisschen gedauert, bis wir gemerkt haben, dass dieser Ansatz, den wir da verfolgt haben, in dreifacher Hinsicht falsch ist. Ihr, die ihr hier gut sozialisiert in der Gemeinde gegründet seid, habt das sicherlich sofort erkannt. Aber für uns war das wirklich eine Erkenntnis. Moment mal, wir haben da was völlig missverstanden. So geht's nicht. Der erste Irrtum ist, die Früchte, die da aufgezählt werden, sind in Wirklichkeit nur eine Frucht. Warum? Vers 22 heißt, die Frucht, Singular, des Geistes aber, und dementsprechend völlig korrekt grammatikalisch, ist. Und dann kommt eine Aufzählung. Da würde mein Deutschlehrer damals gesagt haben, so geht's ja gar nicht, Franke. Die Frucht des Geistes aber ist 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., das muss dann heißen, die Früchte des Geistes aber sind. Heißt es aber nicht. Es ist die Frucht. Im Gegensatz zu Vers 19, wo es tatsächlich heißt, die Werke des Fleisches aber sind. Und dann kommt die Aufzählung. Es wird also deutlich unterschieden zwischen den Werken des Fleisches und die Frucht des Geistes, die in Wirklichkeit eine Frucht ist und nicht viele. Macht eigentlich, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, auch Sinn. Weil hier wird ja zurückgegriffen und deswegen bin ich sehr dankbar, dass ich heute mit dem Thema dran bin. Dank an unsere Ältesten, die das wahrscheinlich so koordiniert haben, weiß ich nicht. Aber wir stellen uns hier so einen Apfelbaum vor. Wie viele verschiedene Sorten Früchte bringt ein Apfelbaum hervor? Eine. Macht nämlich überhaupt keinen Sinn. Ein Baum bringt eine Frucht hervor und nicht sechs verschiedene. Auf dem Apfelbaum wachsen nicht auch noch Tomaten, Erdbeeren und Gurken. Wäre merkwürdig, aber ja, aber so ist es nicht. Also insofern entspricht das völlig dem Bild, auf das hier zurückgegriffen wird, ja, dass eine Frucht hervorkommt, erklärt noch nicht, wie das zusammenkommt. Aber, zweite Irrtum, Frucht ist nicht machbar. Ganz, ganz wichtig. Das Wichtigste an Frucht ist, die wächst einfach und kommt. Wenn sozusagen der Baum lebt, bringt er seine spezifische Frucht hervor. Also es nützt überhaupt nichts, wenn ein Tomatenstrauch anfängt wie wild, ja, ein Komitee einzuberufen und zu sagen, wir würden auch gerne noch Äpfel und Erdbeeren haben und wir diskutieren jetzt darüber, wie schön doch Äpfel und Erdbeeren sind und die wollen wir alle haben, sondern jeder Stamm bringt seine spezifische Frucht hervor und die Frucht, das ist das, was gerade Frucht zu Frucht macht, ist, die kommt zwangsläufig, die wächst, solange da Leben drin ist, kommen Früchte. Wenn ein Apfelbaum abstirbt, ich habe mich gerade gestern noch mal mit einem Gärtner unterhalten, das ist relativ zu meiner Überraschung, das kann schon in 15, 16 Jahren sein, dass ein Apfelbaum zum Ende kommt und dann nur noch ganz sporadisch Frucht trägt, dann kommt das nicht mehr. Aber solange der lebt, solange der verwurzelt ist, solange wirklich Saft in dem hoch und runter steigt, bringt er Frucht. Er kann nicht anders. Die Frucht ist nicht selber machbar. Also, der Ansatz ist auch falsch. Machbar ist, welche Werke ich tue. Das ist meine Entscheidung. Dafür bin ich verantwortlich. Ich bin verantwortlich für die Werke des Fleisches. Tue ich die oder tue ich die nicht? Lasse ich die oder gehe ich denen nach? Aber die Frucht ist etwas, was, wenn ich richtig gegründet bin, lebe, hervorkommt. Und der dritte Irrtum, der genau an derselben Stelle ansetzt, das ist, es geht ja gerade um die Frucht des Geistes. Also wird hier geredet über eine Frucht, die geistgewirkt ist und gerade nicht darin besteht, dass sie Franke gewirkt ist. Meine Früchte sehen, wenn ich mir die ausdenke und mir vorstelle, was ich gut und schön finde, jedenfalls damals, das ist nicht so schön. Das ist auch nicht so lecker und nicht so appetitlich. Es geht darum, die Frucht des Geistes, die der Geist wirken will, um die geht es, die in uns sein soll. Und damit flog auf, dass unser Ansatz sozusagen grottenschief war. Sozusagen, es ist nicht verkehrt, es ist wunderbar, über Friede, Freude und Eierkuchen nachzudenken. Ja, das ist, wie Paulus schon sagt, da ist kein Gesetz dagegen und das kann man machen und das ist wertvoll und das ist überhaupt nicht verkehrt. Aber das ist nicht, worum es hier geht. Dadurch, dass ich darüber nachdenke und mit menschlicher Kraft versuche, irgendwie gut zu sein, spätestens in der erstbesten Krise fliegt auf, dass ich das nicht bin. Ich bin es nicht. Ich versuche nur. Ich bin eben dann ein Apfelbaum, der versucht, auch Tomaten hervorzubringen. Ich beschäftige mich so lange darüber und schreibe ein großes Schild vor und sage, diese Woche Tomaten und drücke und fest glauben und dann wird das schon, ja, bei der ersten Krise fliegt auf, das ist nicht echt. Das stimmt nicht. Das ist nicht von innen heraus eine Frucht des Geistes gewirkt. Wenn ich das verstehe, ist das erstmal eine gute Nachricht, weil die gute Nachricht ist nämlich, ich kann es gar nicht selber machen. Ich muss es auch nicht selber machen. Die Frucht des Geistes kommt. Und für mich war das ein besonderes Erlebnis. Also nach dieser Erkenntnis haben wir das Projekt Wir bringen Früchte hervor eingestellt und haben gesagt, okay Gott, dann muss es irgendwie anders gehen, keine Ahnung wie, aber das musst du dann machen. Und für mich war es tatsächlich eine sehr gute Nachricht, als ich ein paar Jahre später mal ein Zeugnis von meiner 3 Jahre älteren Schwester hörte, die ihr Zeugnis gab, wie sie zum Glauben gekommen ist und darin tauchte ihr kleiner Bruder auf und sie sagte, als ich die Veränderungen bei meinem kleinen Bruder gesehen, also gemeint war ich, bei meinem kleinen Bruder gesehen habe, dann dachte ich, da muss ich mich mit diesem Glauben ernster auseinandersetzen. Und ich dachte innerlich, wow, offensichtlich ist was passiert, ich habe es gar nicht gemerkt. Ich war mir dessen nicht bewusst. Es ist definitiv nicht durch meine Kraftanstrengung passiert oder durch fest dran glauben. Weil eine Schwester, eine große Schwester, mit der du zusammenlebst, die kennt dich. Die weiß ganz genau, wie du bist. Und die registriert, zumindest nach ein paar Jahren, weiß sie, ob sich was verändert oder nicht. Und ob das real ist oder nicht. Es gibt genug Zoff und Gelegenheiten und Stress, wo das auffliegt. Und das ist, was gesucht ist. Wir suchen echte Frucht. Und nicht Scheinfrüchte. Gemachte Früchte. Dann bleibt es bei der Frage, gibt es dann überhaupt irgendetwas für uns zu tun? Ja, Paulus hat darauf eine Antwort in unserem Text. Ihr merkt, das ist heute eine ganz einfache, kleine Bibelarbeit, nichts anderes. Ja, Paulus hat in unserem Text eine klare Antwort darauf. Er sagt nämlich, das funktioniert mit dieser Frucht des Geistes nur dadurch, dass ich im Geist wandle. Das ist revidierte Elberfelder, in Klammern die neue Genfer Übersetzung, die ich vorhin vorgelesen habe als Predigtext. Das geht nur, indem ich im Geist wandle. Indem ich nämlich vom Geist geleitet werde. Entschuldigt das T. Indem ich vom Geist geleitet werde. Nachdem ich durch den Geist zum Leben gekommen bin und dann eben ein Leben führe im Geist. Das ist die Antwort von Paulus darauf. Er sagt, die Frucht des Geistes, die kannst du auch gar nicht verhindern. Die kannst du auch nicht fördern. Die kommt. die kommt, wenn du durch den Geist zum Leben gekommen bist, wenn du dich vom Geist Gottes leiten lässt und er dich führen darf, so dass du im Geist wandelst. Und deswegen bin ich so froh über die vergangenen Sonntage, wo wir schon darüber gesprochen haben und gehört haben, was es heißt, unterwegs zu sein mit dem Heiligen Geist. Und wir werden noch ein paar Sonntage zu dem Thema haben. Aber das ist Paulus' Antwort darauf. Er sagt, nicht Kraft anstrengen und nicht Ärmel hochkrempeln, das ist der falsche Ansatz. Das ist der Ansatz. Was heißt denn das dann praktisch? Die erste Frage, die ich mir stellen muss, ist, kennst du überhaupt Gott und das Wirken seines Geistes? Wenn du heute Morgen hier bist und Gott nicht kennst, als jemand, der dir persönlich begegnet ist, dem du dein Leben anvertraut hast, wenn du das Wirken seines Geistes in seinem Leben nicht kennst, dann geh bitte nicht weg, ohne mit einem der Verantwortlichen hier in der Gemeinde gesprochen zu haben. Bitte. Das ist der Dreh- und Angelpunkt. Es startet damit, dass wir ein Leben führen, das aus dem Geist Gottes heraus geboren ist. Das Zweite, wenn ich wissen will, wo ich stehe, dann ist es eine Hilfe, hinzuschauen, wie wirkt sich denn diese Frucht aus? Welche Wirkung hat denn diese Frucht? Und jetzt kommt die Aufzählung. Friede, Freude, Liebe, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung. Das heißt, ich kann hingucken und feststellen, was für eine Spur hinterlasse ich. Eine Spur der Verwüstung, weil ich die Werke des Fleisches gehe. Ich kann hingucken, in meinem Leben kann ich hingucken, kann sagen, da habe ich ein Jahr gelebt, da war ich 2 Jahre, da war ich 3 Jahre unterwegs. Bei euch bin ich seit 14 Jahren. Ich kann hingucken. Ich kann meine Augen öffnen und kann feststellen, welche Wirkung habe ich in meiner Familie, an meiner Arbeitsstätte. Ich kann hingucken. Dafür ist das gut, diese Aufzählung. Festzustellen, wo stehe ich? Lebe ich die Frucht des Geistes? Matthäus 7, 15, die Textstelle, die da aufgezeigt ist, die geht noch einen Schritt weiter und sagt, daran kann ich erkennen, ob ich ein falscher Prophet bin, ob ich ein falscher Lehrer bin. An der Frucht. Ich möchte gerne das leben, was ich lehre und lehren, was ich lebe. Dass ich hinschauen kann, dass andere hinschauen können, um zu sehen, ist da Frucht des Geistes. Und das Dritte, Jesus wünscht sich, dass wir viel Frucht bringen. Er sagt in Johannes 15, Vers 8, hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt. Auch hier, ne? Nicht viele Früchte. Ne? Der Apfelbaum bringt nur einen Apfel hervor, aber davon viel. Viele Äpfel. Viel Wirkung. Also gibt es da was vielleicht doch für uns zu tun? Denn bisher hätte man den Verdacht haben können, so ging es jedenfalls mir zwischenzeitlich mit diesen Früchten, dass die, oder so erlebe ich das öfters, wenn darüber gesprochen wird, dass das mehr so ein Selbstoptimieren ist. Ja, ich achte darauf, so ein geistlicher Wettbewerb, ja, dass ich hinschaue und sage, guck mal hier, ich habe ganz viele Früchte und habe ganz viele Blätter und kann damit gut dastehen und mich gut produzieren und dann bastle ich noch ein bisschen hier dran und verbessere da noch ein bisschen und dann putze ich meinen Heiligenschein und dann kann der Herr Jesus wiederkommen. Ne? So, diese Richtung, dem schiebt Jesus ganz deutlich einen Riegel vor. Wenn er nämlich sagt, du willst wissen, wie man viel Frucht bringt, ich sage es dir. Die Antwort steht in Johannes 12. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Korn ist Frucht. Ja, wir müssen immer verstehen, ne, das sieht aus wie Frucht. Die eigentliche Frucht ist das Gehäuse und die Kerne da drin. Das ist die Frucht. Also das, was wir immer wegschmeißen, ist die eigentliche Frucht. Ja. Wir genießen das Fruchtfleisch, das drumherum. Und beim Weizenkorn ist es wirklich das Korn. Das ist die Frucht. Und Jesus sagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es nur ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, dann bringt es viel Frucht. Dann können nämlich neue Halme aufsprießen. Daraufhin ist Frucht angelegt. Unsere ganze Schöpfung, die Gott hervorgebracht hat, ist darauf angelegt, auf generatives Wachstum. Also Wachstum, wo ich Frucht bringe und diese Frucht bereit ist, sich zu investieren in die nächste Generation. Und es nicht darum geht, dass ich gut dastehe. Stirbt. Weg. Das eine Korn ist weg. Aber es bringt immer Leben hervor. Frucht bringt, hat Leben in sich und bringt neues Leben hervor. Also das ist genau das Gegenteil von Selbstoptimierung, die in der Welt gepredigt wird, die so verlockend ist. So ein bisschen hier, ein bisschen da und dann wird das schon. Jesus macht es noch deutlicher. Wem sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Wenn jemand mir dienen will, muss er mir nachfolgen und da, wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Wenn wir das verstehen, mit dem Fruchtbringen und dass sich der Herr wünscht, dass die Frucht, die er in uns hineingelegt hat, wo er sich wünscht, dass wir viel Frucht bringen, dann verstehen wir, warum Paulus kommt und sagt, das geht nur durch den Heiligen Geist. Dieses Leben, was Gott in uns hineinlegt und was sich multiplizieren soll, was in andere Menschen weitergehen soll, was in andere Situationen hineinwirken soll, das kann nur Gottes Geist machen. Das kann nur passieren, wenn du bereit bist, dein Leben ihm vollständig anzuvertrauen, bereit bist, selber zu dir selbst zu sterben. Dann macht der Satz im Galater plötzlich Sinn. In unserer Bibelstelle heißt es, wir haben uns selbst gekreuzigt und unsere Begierden an sein Kreuz getragen. Es geht nicht darum, dass ich viel Frucht bringe, sondern ich bringe viel Frucht, weil Gottes Leben in mir ist und er durch mich hindurch andere wieder inspirieren will, mit Leben versorgen will, neues Leben hervorbringen will. Und das passiert, wenn wir unterwegs sind im Geist Gottes. Wenn Hoffnung entsteht bei den Menschen um uns herum. Wenn Zuversicht da ist, wenn Freude da ist. Ich bin immer gefragt, oder jeder von uns ist gefragt, für die Hauskreise Anregungen mitzugeben. Und wenn du in keinem Hauskreis bist, herzliche Einladung. Komm in einen Hauskreis, finde deinen Platz da drin. In jedem Fall ist es notwendig, dass wir irgendwo mit anderen unterwegs sind und uns austauschen können darum. Dass wir darüber sprechen können, wie lebe ich das? Und hier einfach ein paar Ideen, dass ich einfach nochmal verstehe, aha, es geht nicht um Selbstoptimierung. Was bedeutet das? Habe ich das verstanden? Nicht ich mache, ich tue, sondern ich muss Gott Raum geben. Ich muss mich ganz auf ihn einlassen. Das Zweite, wir kreisen nicht darum, besonders schöne Früchte hervorzubringen, sondern ein Leben verwandelt durch den Heiligen Geist. Dann können wir darauf vertrauen, dass wir die Frucht des Geistes hervorbringen, dass Gott es tut durch sein göttliches Leben. Wie können wir das Leben im Geist unter uns fördern? Lasst uns darüber reden. Wie können wir einander inspirieren? Wie können wir einander helfen? Als Letztes will ich abschließen mit einem, finde ich, völlig ermutigenden Wort. Nämlich Jesus sagt zu uns, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und ich habe euch bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Und diese Frucht bleibt. Frucht, die bleibt, Klammer auf, in Ewigkeit, Klammer zu. Das ist, wozu wir bestimmt sind. Und wir sind völlig in Gottes Willen, wenn wir uns aufmachen und uns darauf einlassen und sagen, Gott, bitte, ich stehe dir zur Verfügung. Und mit meinem ganzen Leben vertraue ich mich dir an. Bring du deine Frucht des Lebens in mir zur Wirkung, zur Entfaltung und gerne so viel wie möglich. Ich lade euch ein, dass wir einen Moment innehalten und hinhören. Als ich gebetet habe für diesen Gottesdienst, hatte ich den Eindruck, dass der Vater zu uns spricht, komm, lebe aus unserer Beziehung. Verschwende deine Zeit nicht sinnlos auf Abwegen, die du doch sowieso nicht gehen willst. Lass es. Komm, lass uns zusammenlaufen.